Sei Podcast Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sendung setzen wir die Sendereihe Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satyasai Babas von Norbert Nikolaus fort. Heute werden wir über die Mystiker Johannes Tauler berichten. Johannes Tauler schreibt: Willst du in Gottes Innerstes aufgenommen, in ihn gewandelt werden, so musst du dich deiner selbst entäußern, aller Eigenheit, deiner Neigungen, aller Tätigkeit, aller Anmaßung, aller Weise, in der du dich selber besessen hast. Darunter geht es nicht. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satyasai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. In dieser letzten Sendung über die christliche Mystik berichten wir über den Mystiker Johannes Tauler. Eines der herausragenden Merkmale der Lehre Satyasai Babas ist die Verbindung von Spiritualität und weltlichem Handeln. Die oft zitierte Sentenz »Head in the forest, hands in society«, »Kopf im Wald, Hände in der Gesellschaft«, fasst dieses Merkmal in einem klaren Bild zusammen. Und es gibt wohl kaum eine Ansprache, in der er nicht auf die Notwendigkeit, beide miteinander zu verbinden und zu leben, hingewiesen hätte. Es gibt zwei große Grundprinzipien, die ihr nie vergessen dürft. Arbeit und Gottesdienst. Und diese müssen jeden Augenblick eures Lebens ausfüllen. In unserem Kulturkreis kennen wir den Grundsatz benediktinischen Klosterlebens Ora et Labora. Bete und arbeite, der ebenfalls die innige Verflechtung spirituellen und weltlichen Lebens fordert. Unter den christlichen Mystikern ist es vor allem Johannes Tauler, der in seinen Predigten diesen Aspekt von Spiritualität besonders hervorhebt. Für ihn bilden ein tätiges und beschauliches Leben eine unauflösliche Einheit. Die nachdrückliche Aufwertung der Alltagsarbeit, insbesondere der gewöhnlichen Erwerbstätigkeit, die er als integralen Bestandteil von Spiritualität auffasst, ist für Tauler charakteristisch. Wie auch in den vorangegangenen Folgen unterteilt der Autor die Abhandlung in Abschnitte. Und diese sind Lebensdaten, auf dem Weg in den Grund, das Aufscheinen der göttlichen Sonne, das innerliche und das äußerliche Werk.
Lebensdaten. Johannes Tauler gehört zusammen mit Meister Eckhart und Heinrich Seuse zu den bekanntesten Vertretern der spätmittelalterlichen deutschsprachigen Mystik. Er wird um das Jahr 1300 als Sohn einer Straßburger Patrizierfamilie geboren. Mit 15 Jahren tritt er in den Predigerorden der Dominikaner ein und studiert Logik, Naturwissenschaften und Theologie. Wahrscheinlich auch bei dem 40 Jahre älteren Meister Eckhart. In den Jahren 1314 und 1322 bis 24 jedenfalls, in denen Eckhart nachweislich in Straßburg weilt, wird er ihm wohl begegnet sein. Nach seinem Studium ist Tauler in der Seelsorge für die dominikanischen Ordensschwestern und die Gemeinschaften der Beginen tätig. Als die Dominikaner 1339 aus Straßburg vertrieben werden, sie hatten sich im politischen Machtkampf zwischen Papst Johannes dem 22. und Kaiser Ludwig von Bayern auf die Seite des Papstes gestellt, siedelt Tauler zusammen mit anderen Dominikanern nach Basel um. Dort bleibt er zumindest bis zur Rückkehr des Dominikanerkonvents nach Straßburg 1342-43. In Basel kommt er in Kontakt mit den Gottesfreunden, einem der spirituellen Kreise im Umfeld der Mystik des 14. Jahrhunderts, die auch bei Laien verbreitet sind. 1339, 11 Jahre nach Eckharts Tod, reist Tauler nach Köln, der letzten Wirkungsstätte von Meister Eckhart, und befasst sich intensiv mit der Lehre des Mystikers. Am 16. Juni 1361 verstirbt Tauler in seiner Heimatstadt Straßburg. Im Rahmen seiner seelsorgerischen Tätigkeit verfasst er etwa 80 deutschsprachige Predigten, die schon zu seinen Lebzeiten handschriftlich überliefert und früh zu Sammlungen zusammengestellt werden. Allerdings werden Tauler immer wieder Predigttexte zugeschrieben, die sich im Nachhinein als nicht authentisch erweisen. Tauler hat seine Lehre nie systematisch dargestellt, sie ist daher nur aus seinen Predigten abzuleiten. Die Predigtsammlungen verbreiten sich später vor allem in den Klöstern, die an den religiösen Reformbestrebungen des 15. Jahrhunderts beteiligt sind. Die ersten Drucke erscheinen 1948, Leipzig, und 1508, Augsburg, und enthalten neben authentischen auch unechte Predigten. Die Autoritäten, die Tauler in seinen Predigten öfter zitiert, sollen belegen, dass die Geburt Gottes im Menschen auch schon andere, vor allem christliche Lehrer, erfahren haben, so beispielsweise Augustinus, Dionysius, Areopagita oder Bernard von Clairvaux. Aber auch antike Philosophen wie beispielsweise Platon und Aristoteles. Tauler scheut sich also nicht, auch heidnische Lehrmeister anzuführen, namentlich den Neuplatoniker Proklos, 412 bis 485. Dazu bemerkt er einmal:
Ach, ihr Lieben, dass ein Heide das verstanden hat und darauf kam, wir aber dem so ferne stehen und so wenig gleich sind, das bedeutet für uns einen Schimpf und eine große Schande.
Meister Eckhart erwähnt Tauler allerdings nur einmal in seinen Predigten. Anders als sein Lehrer gerät Tauler aber nie ernsthaft in den Verdacht der Häresie. Luther schätzt Taulers Predigten sehr, was zu einer großen Beliebtheit Taulers in den evangelischen Gebieten, wo die Sammlung seiner Predigten bis ins 19. Jahrhundert zu den beliebtesten Erbauungsbüchern gehören, führt. Allerdings ist die Rezeption Taulers im Laufe der kirchlichen Reformbewegungen sehr unterschiedlich und basiert oft auch auf ihm irrtümlich zugeschriebenen Texten. Auf dem Weg in den Grund. Ähnlich wie Meister Eckhart geht auch Tauler davon aus, dass Gott im Menschen anwesend ist und nur dort gefunden werden kann. Allerdings lebe der Mensch auf unterschiedlichen Ebenen, auf einer äußeren, sinnlichen Ebene, auf einer inneren, vernünftigen Ebene und auf einer obersten, inneren Ebene, dem Grund oder dem Kern seiner Persönlichkeit. Der äußere Mensch werde von tierhaftem, leiblichem Begehren gesteuert und verharre in den Sinnen bei den Geschöpfen und in den geschaffenen Dingen. Der innere Mensch sei zwar in der Lage, gemäß seiner Vernunft auch vernünftig zu handeln, doch könne er auf dieser Ebene niemals in Gottes Einsamkeit gelangen. Das sei nur dem Grund möglich, der reinen, unvermischten Seelensubstanz. Diese drei Aspekte oder Ebenen des Menschen befinden sich allerdings im Widerstreit, da sie gegensätzliche Ziele anstreben. der Mensch müsse lernen, den äußerlichen Menschen in einen innerlichen Menschen zu wandeln. Voraussetzung für das Gelingen dieser Wandlung sei sein unablässiges Bemühen um Selbsterkenntnis, mit dessen Hilfe die Hindernisse auf dem Wege zur Gotteserkenntnis beseitigt werden können. Hierzu fehle es vielen Menschen leider an Beharrlichkeit, wie Tauler einmal in einer Predigt formuliert.
Darin liegt der größte Fehler, dass ihr das Dableiben nicht habt.
Das größte Hindernis auf dem Weg in seinen Grund beschreibt Tauler so.
Meine Lieben, woher, glaubt ihr, kommt es, dass der Mensch auf keine Weise in seinen Grund zu dringen vermag? Die Schuld liegt daran, da ist eben so manche dicke, gräuliche Haut darüber gezogen, gerade so dick wie Ochsenstirnen, und die haben ihm sein Innerstes so verdeckt, dass weder Gott noch er selber hinein kann. Es ist zugewachsen. Was sind das für Häute? Das ist ein jegliches Ding, dem du dich willentlich zuwendest, es sei Vergnügen an Worten, an Werken, an etwas ohne Gott.
In der eigenwilligen Zuwendung des Menschen an Dinge oder Geschehnisse erfüllt er nicht mehr den Willen Gottes, sondern erfährt sich selbst als den Handelnden und verharrt so in der Dualität. Ziel aber ist es, sich von ihr zu lösen.
Man muss einzig Gott meinen und sich loslösen von all dem, was nicht Gott ist.
Ein besonderes Gewicht legt Tauler auf die Unterscheidung von Lesemeistern. Gemeint sind die gelehrten Theologen, die viel wissen, ihr Wissen aber kaum praktisch umsetzen. Und Lebemeistern, die ihre spirituellen Erkenntnisse auch umsetzen und vorbildhaft leben.
Die Lesemeister singen das Offizium und lesen viele Bücher und wenden die Blätter emsig vor und zurück. Die Lebemeister hingegen haben erfasst, was wichtig ist. Sie sind auf existenzielle Verwirklichung und Erfahrung aus.
Theologische Spekulationen führen unweigerlich in die Zerstreuung, in der man sich schließlich verliert.
Welches ist die Ursache, dass man sich so zerstreut und verliert? Das ist, weil Gott nicht einwohnt deinem Grunde und weil du einen erdachten und gemachten Gott hast, den du nach deiner Weise haben willst, der aber nicht seinem Wesen entspricht.
Im Gegensatz zur Erfahrung Gottes haben solche Spekulationen keinen Wert und verhindern eher noch die Vereinigung, die der Verstand weder verstehen noch erklären könne. Was die Gotteserfahrung
sei und wie, das kann man eher erleben, als dass man davon zu sprechen vermag. Was hierüber gesprochen wurde, ist so ungleich und so gering, wie eine Nadelspitze gegenüber dem großen Himmel.
Die Theologen
verlassen sich auf ihre Vernunft, dünken sich darin etwas Besonderes und verfehlen durch die Wahrheit der Vernunft die lebendige und wesentliche Wahrheit. Denn damit, dass man die Wahrheit erkennt, besitzt man sie noch nicht.
Daher rät Tauler mit ähnlich klaren Worten wie später Jakob Böhme.
Das ist ein unergründlich Ding. Lasst daher euer Geschwätz, eure Auslegungen und eure Streitereien darüber.
Tauler kritisiert auch die in seiner Zeit weit verbreiteten äußerlichen Frömmigkeitspraktiken und körperlichen Bußübungen. Ihm kommt es vor allem auf die innere Einstellung des Gläubigen an, während der äußere Vollzug von religiösen Handlungen sekundär ist. Im Zentrum seiner Predigten steht die Vereinigung mit Gott, die Unio Mystica. Der spirituelle Weg, den ein Mensch gehen müsse, um diese Vereinigung zu erleben, beginne mit der inneren Abkehr von allem Weltlichen, so dass die menschliche Seele leer sei und ganz von Gottes Gegenwart erfüllt werden könne. Thank you. das Aufscheinen der göttlichen Sonne. Die Terminologie Meister Eckharts finden wir auch in den Predigten Johannes Taulers, so auch den zentralen Begriff der Gottesgeburt. Sie ist das Endziel jeglichen spirituellen Bemühens und meint das, was wir Erleuchtung nennen, den Übergang von der dualen Erfahrung in die Einheitserfahrung. Tauler lässt nicht ab, zu verkünden, dass die mystische Vereinigung mit Gott schon in diesem Leben möglich sei. Er selbst hat diese Vereinigung wahrscheinlich erst mit dem 40. Lebensjahr erfahren, allerdings schon früher darüber gepredigt. Ehrlich gesteht er einmal:
Glaub nicht, dass ich in eigenem Erleben bis dahin gelangt sei. Gewiss sollte kein Lehrer von Dingen sprechen, die er nicht selbst erlebt hat. Doch zur Not genügt, dass er liebe und das im Sinn habe, wovon er spricht.
Mehrfach und mit ungewöhnlicher Betonung hebt er das Alter von 40 Jahren hervor. Zuvor sei man mit so vielerlei beschäftigt und die Natur treibe ihn, den Menschen, hierhin und dorthin, so dass man nicht zu vollkommenem Frieden gelangen könne. Erst danach könne ihm die Wahrheit zuteil werden. Es sind Textstellen mit eindeutig autobiografischem Charakter. Ohne diese Erfahrung hätte Tauler nicht derart authentisch von der Gottesgeburt predigen können und so predigen können. Und so stammen die meisten seiner Predigten auch aus der Zeit nach seinem mystischen Erleben. Der spirituelle Weg beginnt für Tauler mit der Umkehr, zu der er immer wieder aufruft. Sie wirke sich nicht nur äußerlich auf das ethische Verhalten des Menschen aus, sondern sei in erster Linie auch eine Hinwendung zu sich selbst. Als Einkehr sei sie dann eine nach innen in den eigenen Grund der Seele gerichtete Bewegung. Diese Bewegung sei von einem Prozess der Selbsterkenntnis begleitet, auf den Tauler größtes Gewicht legt, da Selbsterkenntnis letztlich in Gotteserkenntnis einmünde. In seinem Grund angekommen erkennt der Mensch, dass er schon in seiner Ungeschaffenheit ewig in Gott war. Als er in ihm war, da war der Mensch Gott in Gott. Schöpfung ist für Tauler ein Hervorgehen der Welt aus Gott, die schließlich als Erlösung in die Rückkehr zum Ursprung mündet.
Dasselbe, was der Mensch jetzt in seiner Geschaffenheit ist, war er von Anbeginn her in Gott in Ungeschaffenheit. Mit ihm ein seiendes Sein. Und solange der Mensch nicht zurückkehrt in diesen Zustand der Bildlosigkeit, mit dem er aus dem Ursprung herausfloss, aus der Ungeschaffenheit in die Geschaffenheit, wird er niemals wieder in Gott hineingelangen.
Die Voraussetzung für das Erreichen dieses Zieles ist für Tauler sowie für Meister Eckhart die Loslösung des Menschen von allen Bindungen. Sie führe zur Ledigkeit und Gelassenheit, worunter nicht nur äußere Armut und Besitzlosigkeit gemeint sind, sondern auch das Loslassen weltlicher Wünsche, eine absolute geistige Armut oder Leere, ein Loslassen, das letztlich auch den Wunsch nach eigener Erlösung und Seligkeit einschließt.
Willst du in Gottes Innerstes aufgenommen, in ihn gewandelt werden, so musst du dich deiner selbst entäußern, aller Eigenheit, deiner Neigungen, aller Tätigkeit, aller Anmaßung, aller Weise, in der du dich selber besessen hast. Darunter geht es nicht. Zwei Wesen und zwei Formen können nicht zugleich nebeneinander bestehen. Soll das Warme hinein, so muss das Kalte notwendigerweise hinaus. Soll Gott eintreten? Das Geschaffene und alles Eigene muss dafür den Platz räumen. Soll Gott wahrhaftig in dir wirken, so musst du in einem Zustand bloßen Erduldens sein. All deine Kräfte müssen so ganz ihrem Wirkens und ihrer Selbstbehaltung entäußert sein, in einem reinen Verleugnen ihres Selbst sich halten, beraubt ihrer eigenen Kraft, in reinem und bloßem Nichts verharren. Je tiefer dieses Zunichtewerden ist, umso wesentlicher und wahrer ist die Vereinigung.
Wenn Tauler davon spricht, dass die Kräfte des Menschen so ganz ihres Wirkens und ihrer Selbstbehauptung entäußert sein müssen, dann meint er nichts anderes, als dass sich der Mensch nicht mehr als den Handelnden verstehen soll. Weiter sei für die Gottesgeburt im Menschen die Erkenntnis entscheidend, dass der Mensch ein Nichts sei, denn das Loslassen bzw. die Gelassenheit beinhalte auch, dass danach nichts mehr übrig bleibt, was zu benennen wäre. Also ein lauteres Nichts.
Meine Liebe, hältst du von irgendeiner Übung oder Weise, die du praktizierst, dass diese etwas gelte? So wäre für dich besser, du tätest nichts und kehrtest dich in dein reines Nichts, nicht taugen, nicht vermögen, als dass du in noch so großer Wirksamkeit stündest, inwendig und auswendig. Deines Nichts aber vergessest.
Die mystische Erfahrung, die Tauler einmal als das vollständige, absichtslose Aufgehen in Gott bezeichnet, erfolge über drei Stufen. Den Jubel, der aus der Wahrnehmung der köstlichen Liebeszeichen Gottes in der Natur, der Wunder des Himmels und der Erde und aus der Betrachtung der Gaben, die der Mensch selbst empfangen hat, entstehe. Eine zweite Stufe der Erfahrung von Bedrängnis und Leid, in der Gott dem Menschen alles wieder wegzunehmen scheine, was er ihm zuvor gegeben hat, und in der sich der Mensch ganz und gar sich selbst überlassen sei. Und eine letzte Stufe, den Durchbruch, auf welcher der Mensch die Wahrheit erkenne und die allerwahrste Erkenntnis des eigenen Nichts erlangte und eins werde mit Gott. Er schreibt:
Hier nun fallen in diesen Menschen alle Hindernisse vollständig weg und sie empfangen alles ohne irgendeine Vermittlung. Hier fallen weg das Gebet und die Bilder der Heiligen und die Frömmigkeitsweisen und Übungen. Doch soll der Mensch nichts davon abwerfen, bis dass es von selbst abfällt, bis dass er die Unterscheidungsfähigkeit verliert. Er wird so eins mit der Süßigkeit der Gottheit. Sein Wesen wird dermaßen vom göttlichen Wesen durchdrungen, dass er sich verliert, gerade wie ein Tropfen Wassers in einem großen Fass Wein. So wird der Geist in Gott getaucht zu göttlicher Einigkeit, dass er da alle Unterscheidung verliert und alles, was ihn dazu gebracht hat, das verliert da seinen Namen, wie Demut, Liebe und er selber. Es ist allein eine lautere, stille, vertrauliche Einheit ohne alle Unterscheidung.
Gebete, Bilder der Heiligen, Frömmigkeitsweisen und Übungen, dies alles falle weg, sei aber auf dem Weg zum Durchbruch durchaus nützlich und dürfe nicht abgeworfen werden, bis es von selbst abfalle. Auch die Unterscheidungsfähigkeit, die Sai Baba uns immer wieder ans Herz legt, falle erst dann weg, wenn es in der Einheit nichts mehr zu unterscheiden gibt. Tauler macht in seinen Predigten den Zuhörern klar, dass das praktische Handeln noch zur Ebene gehört, auf der sie sich gerade befinden, und dass in der Dualität vorbereitet werden will. Das innerliche und das äußerliche Werk. Taulers Unterscheidung zwischen dem innerlichen und dem äußerlichen Menschen bezieht sich auch auf das Werk des Menschen, das heißt seine Tätigkeit im Leben. Die von ihm geforderte Umkehr meint einen innerseelischen Vorgang, der keineswegs eine äußerliche Abkehr von den gewöhnlichen Tätigkeiten des Alltags erfordere. Auch schon Teresa von Avila riet ihren Mitschwestern.
Und wenn du eine Kranke siehst, der du eine Linderung verschaffen kannst, sollst du dir nichts daraus machen, dass es dich deine Andacht kostet, sondern dich ihrer erbarmen.
Und so argumentiert auch Tauler, wenn er sagt:
Wenn nun der Mensch beim innerlichen Werk wäre und Gott gäbe ihm da ein, er solle das hohe, edle Ding lassen und solle gehen, einem Kranken zu dienen, ihm vielleicht eine Suppe zu kochen, so sollte dieser Mensch das in Frieden tun.
Wie schon Meister Eckhart lehnt Tauler eine wertende Trennung zwischen tätigem und beschaulichem Leben ab. Vielmehr lobt er den ungebildeten Laien ohne theologisches Wissen, der weltliche Aufgaben erfülle und schwere Arbeit verrichte. Generell betont Tauler den ethischen wie auch den spirituellen Wert der Arbeit, einschließlich der gewöhnlichen Erwerbstätigkeit. Die äußere Tätigkeit beeinträchtige das geistliche Leben nicht. Beide bilden vielmehr eine Einheit. Keine Tätigkeit sei an sich geringer als eine andere, und der gelassene Mensch ziehe weder das eine noch das andere vor, sondern beides sei ihm gleichermaßen willkommen. Tauler zielt hier auf die rechte Einstellung zur Arbeit.
Meine Vielliebe, wisse, was dich in Unfrieden bringt, ist nicht das Amt, sicher nicht. Es ist die Unordnung, die du in deinem Arbeiten hast. Tätest du deine Arbeit, wie du sie recht und billig tun solltest, und hättest du dabei ausschließlich und allein Gott im Sinn und nicht das Deinige, weder Gefallen noch Missfallen, liebtest du die Arbeit weder zu sehr noch scheutest du sie, seht, dann wäre es unmöglich, dass da je Hader oder schlechtes Gewissen darauf fielen.
Um allerdings in den Stand einer solchen Gelassenheit zu gelangen, bedarf es der inneren Arbeit. Dazu gehöre das Loslassen der sinnlichen Bilder, die den Menschen gewissermaßen gefangen halten.
Man findet gar manchen, der in der bildhaften Weise sehr bewandert ist und große Freude an solcher Übung besitzt, aber keinerlei Zugang zur Innerlichkeit seiner Seele hat. Das kommt daher, dass sie zu sehr bei den sinnlichen Bildern verweilen und dabei verharren und nicht vorwärts kommen und nicht in den Grund durchbrechen, wo die lebendige Wahrheit leuchtet. Denn man kann nicht zwei Herren dienen, den Sinnen und dem Geist.
Die Bilder sind für Tauler ein großes Hindernis.
Solange der Mensch mit den Bildern, die unter uns sind, beschäftigt ist und damit umgeht, wird er niemals in den Grund gelangen.
Abgeschiedenheit vom Äußeren, das Aufgeben der Anhänglichkeit an Dinge, an Geschöpfe oder Gewohnheiten, der Einklang mit Gott, das Erkennen des Selbst, all das gehört für Tauler zum Weg in den Grund. Der Mensch solle sich vor allem nicht so sehr mit Gottes Gaben beschäftigen, denn
Gottes Gaben sind nicht Gott. Lust soll nur in Gott sein, nicht in seinen Gaben.
Ein weiteres Hindernis auf dem Weg bilden die zahlreichen Urteile, die der Mensch über Situationen oder auch über andere Menschen fällt und die ihn in einem unaufhörlichen Reflektieren gefangen halten. Tauler rät, über niemanden außer über sich selbst zu urteilen.
Was weißt du von deines nächsten Grund? Was weißt du über Gottes Willen für ihn oder auf welchen Weg Gott ihn gerufen oder eingeladen hat? Und dessen Werk willst du nach deinem Kopfe bewerten und ihm etwas aufzwingen? Willst du so Gottes Willen umbringen und nach deinem falschen Urteil verbiegen?
You never believe me.
Hier benutzt Tauler klare Worte. Das unrechte Urteilen sei eines der Hauptfehler des Menschen und Gründe darin, dass der Mensch in sinnenhafter Genügsamkeit bei Zu- oder Abneigung stehen bleibe. Dadurch mache er selbst die großen Werke, die er verrichte, zunichte. Diese Menschen nennt Tauler auch die anfangenden Menschen.
Sie gehen hin zu äußerlicher Arbeit in sinnenhafter Art und mit ihren eigenen Vorstellungen. Und sie bleiben doch, während sie große Werke tun, wie Fasten und Wachen, stehen. Sie beten viel und nehmen doch ihren Grund nicht wahr.
Deshalb mahnt er:
Meine Lieben, achtet auf euch selbst und beurteilt euch selbst. Und wisse, all deiner Lebtag trägst du an deinem Hals eine Natur voller Sünden. Darum richte allein dich und lass deinen Nächsten mit Gott verhandeln und Gott mit ihm, sofern du jemals in diesen Schafstall aufgenommen zu werden hoffst. Und merke dir, über wie viele Menschen du dich erhebst. Unter so viele wirst du erniedrigt werden.
Aber nicht nur die sinnlichen Bilder und das unrechte Urteilen stehen dem Menschen im Wege, um Gelassenheit zu erlangen, sondern auch sein Wille stelle ein solches Hindernis dar. In diesem Zusammenhang zitiert Tauler Jesu Worte: Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Schließlich müsse noch der Eigenwille verleugnet werden, um zur wahren Demut zu gelangen, die allein zur wahren Seligkeit führe. Selbst großen Meistern und Propheten gelang es nicht, die wahre Seligkeit zu erfahren, denn
sie verharrten in ihrem Willen. Meine Lieben, in ihrem Willen, da liegt der Schaden. Denn der Wille ist recht eigentlich das Subjektum, der Untersatz des Hindernisses. Der Wille, er verdeckt das innere Auge. Meine Lieben, der Wille, der muss weg.
Tauler geht es in seinen Predigten nicht um theologische Darlegungen und das intellektuelle Durchdringen biblischer Lehre, sondern um Anregungen zur praktischen Lebensführung der versammelten Gläubigen. Allerdings vor dem Hintergrund der großen Zielsetzung der Gotteserfahrung, die jedem Menschen prinzipiell möglich ist. Er mahnt seine Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder, sich dieses hohen Ziels bewusst zu sein und sich ihm mit aufmerksamer Selbstbeobachtung anzunähern. Nicht nur ein Leben hinter Klostermauern, sondern ebenso das ganz alltägliche Leben des Laien berge die Möglichkeit, die plötzlich eintretende Erkenntnis der Einheit allen Seins zu erfahren. Selbstpeinigende Innenschau oder Übungen seien eher hinderlich, da der Mensch sich darin, ins Denken verwickelt, zu sehr mit sich selbst beschäftige.
Will der Mensch lange bei seiner Schwachheit sich aufhalten und herausfinden, wie es genau dazu gekommen ist oder wie er es anders oder so getan haben müsste, hält ihn dies nur fest in seiner Fehlerhaftigkeit. Kehr unverzüglich zu Gott zurück. Bist du in Distanz? Wie anders willst du besser dich wieder in Einklang bringen?
Auch Sai Baba weist einmal explizit darauf hin, wie schädlich solche inneren Dialoge für den Menschen sein können.
Dieses innere Gespräch und das widersprüchliche Hin und Her der Gedanken läuft unaufhörlich von morgens bis abends, bis das Bewusstsein vom Schlaf übermannt wird. Es schadet der Gesundheit und bringt verfrühtes Altern mit sich. Dieser ununterbrochene Dialog bringt den Menschen in große Schwierigkeiten, erhöht den Verstand in tiefe Dunkelheit. Es kann so Überhand nehmen, dass er uns den wirklichen Wert des Menschseins nicht mehr erkennen lässt. Das Endergebnis dieser nutzlosen Verstandesgymnastik ist, um die Wahrheit zu sagen, null. Kein Mensch kann sich als wirklich frei betrachten, solange es ihm nicht gelingt, dieses Übel zu besiegen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten aus der Sendereihe Christliche Mystik im Geiste der Lehre Satyasai Babas das Essay über den Mystiker Johannes Tauler. Wir danken dem Autor für die Überlassung der in den Satyasai-Briefen erschienenen Essays. Und wir danken allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung ausgestrahlt werden konnte. Die Quellen der Zitate sind in den Sai-Briefen von Sommer 2016 bis Frühjahr 2018 hinterlegt. Moderation und Produktion Inge Sadai. Om Sai Ram.